Fußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, dem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch oder Sie da draußen wieder einmal, ja, Nibras Nami, das bin ich, und an meiner Seite ist Florian Barbour. Hallo, lieber Florian.
Hallo, Nibras.
Wir sind beide Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, sitzen hier in Düsseldorf und haben neben dem Standardprogramm bei Hand, Fuß, Mund auch eben ja eine Folge wie heute, eine Expertenfolge in petto. Ihr kennt das System vielleicht schon, das machen wir schon seit letztem Jahr, dass wir in dem Expertenformat vor allem ja Leitlinien, neue Leitlinien, aktuelle Leitlinien beleuchten, besprechen, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass es für das eine oder andere Krankheitsbild diesen Leitfaden gibt und adressieren damit natürlich auch wie immer interessierte Eltern, aber vor allem auch Kolleginnen und Kollegen, die Kinder betreuen und behandeln. Und beim Anklicken der Folge bereits schon euch vielleicht aufgefallen, es soll es heute um die ABMF-Leitlinie zur Immunglobulin-A-Vaskulitis gehen, eine Erkrankung, die man vielleicht auch noch kennt oder unter dem früheren Namen kennt, die Purpura Schönlein-Henoch. Der Name ist ja heute eben eher historisch und nicht mehr aktuell. Und wir haben gleich zwei spannende Interviewgäste gewinnen können, die eben mitgewirkt haben an dieser Leitlinie. Deswegen begrüße ich einmal Dr. Toni Hosbach aus dem Klinikum Stuttgart und einmal oder erneut Professor Dominik Müller aus der Charité Berlin, den wir nämlich auch schon zum HUS bei uns hören durften. Herzlich willkommen, Sie beiden.
Ja, hallo zusammen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir freuen uns auch sehr, dass Sie hier sind. Vielleicht können Sie sich ganz kurz initial den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen und vielleicht ganz kurz abreißen, wie es eben dazu kam, dass Sie sich mit diesem Erkrankungsbild mehr beschäftigt haben.
Ja, ja, hallo, also mein Name ist Toni Hosbach, ich bin Leiter des Zentrums für pädiatrische Rheumatologie am Klinikum Stuttgart und befasse mich schon sehr lange mit den Vaskulitiden, insbesondere mit den häufigsten Vaskulitiden, der Purpura Schönlein-Henoch oder IgA-Vaskulitis, wie es gerade schon angeklungen ist, und habe da schon seit vielen Jahren auch die Leitlinie Purpura Schönlein-Henoch IgA-Vaskulitis mit befasst. Und freue mich sehr, dass es dieses Mal zum ersten Mal gelungen ist, so eine richtig interdisziplinäre Leitlinie mit vielen verschiedenen Disziplinen zusammenzustellen. Dazu werde ich nachher nochmal im Detail mehr dazu sagen.
Ja, mein Name ist Dominik Müller. Ich bin Kindernephrologe an der Charité in Berlin und befasse mich eben auch seit vielen Jahren mit den Vaskulitiden, die besonders die pädiatrische Nephrologie betreffen. Und da ist die häufigste einfach die IgA-Nephropathie bzw. die IgA-Vaskulitis. Und aber darüber hinaus haben wir natürlich auch ANCA-assoziierte Vaskulitiden und das Überschneidungsfeld zu den pädiatrischen Rheumatologen ist enorm. Umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass Herr Hosbach mich da eingeladen hat, an dieser Leitlinie teilzunehmen. Und dann darf ich vielleicht an dieser Stelle auch noch den Professor Martin Pohl erwähnen aus Freiburg, Leiter der Kindernephrologie dort, der einen ganz entscheidenden Beitrag im nephrologischen Bereich dazu geleistet hat.
Ja, super. Vielen Dank für die kurze Vorstellung und die fachlichen Wegweiser. Jetzt haben wir also da zwei absolute Experten auf dem Gebiet hier gewinnen können. Das freut uns sehr und ich glaube, es ist an der Zeit, dann direkt ins Thema reinzuhüpfen und loszulegen bei diesem Krankheitsbild. Ich glaube, dass jeder schon gehört hat, vielleicht gar nicht alle schon mal zu Gesicht bekommen haben. Umso wichtiger ist es natürlich, da ein Expertengespräch und dahinterliegend so eine Leitlinie zu haben. Herr Müller, Sie haben es schon gesagt, es ist die häufigste Vaskulitis. Vielleicht können Sie uns etwas Hintergrund liefern, was die Häufigkeit dieser IgA-Vaskulitis angeht, aber vor allem auch, was ist denn das überhaupt? Wie wird was verstehen wir unter einer IgA-Vaskulitis? Warum heißt sie gar nicht mehr so, wie sie früher hieß? Das würde mich auch interessieren. Und ja, wie häufig sehen wir sie?
Also die IgA Vaskulitis in der Tat, also früher Purpura Schönlein-Henoch, ist eine leukozytoklastische Vaskulitis mit dem Befall eben der kleinen Gefäße, vor allem der Haut. Das ist das, was die Eltern bemerken, warum die Eltern auch zu uns kommen, des Gastrointestinaltraktes und eben der Glomeruli mit Ablagerung von überwiegend IgA enthaltener Immunkomplexe. In der Tat die häufigste Vaskulitis des Kleinkind- und Schulkindesalters vor dem Morbus Kawasaki. Vielleicht haben wir in Zukunft da auch eine andere Bezeichnung. Und es ist eine bei Kindern unter 2 Jahren auftretende Vaskulitis mit früher auch als akutes infantiles hämorrhagisches Ödem oder Sedlmayr-Concarden-Purpura bezeichnet. Toni, möchtest du das noch ergänzen?
Nee, ich finde, das hast du schon sehr, sehr präzise geschildert alles. Wir könnten noch, ich habe extra auch noch mal in Vorbereitung für den Podcast die Inzidenzen nachgeguckt, und wir hatten ja in unserem, wie in unserem CME-Artikel von der Monatsschrift von Anfang des Jahres auch nochmal nachlesen kann, 20 auf 100.000 Kindern, die hier betroffen sind, entsprechend epidemiologischer Erhebungen. Wie weit es dann die Realität abbildet, ist ja nochmal ein anderer Punkt. Wir sehen, und ich habe auch nochmal geguckt, wie viel wir denn sehen im Olga-Spital. Dann sind die Zahlen, die stationären Zahlen natürlich auch rückläufig. Früher hat man das sicher auch vielleicht großzügiger aufgenommen. Da ist man mittlerweile auch ja beruhigter geworden sozusagen. Wir haben zwischen 10 bis 30 Patienten jedes Jahr stationär mit entsprechenden Krankheits-, mit der Diagnose IgA-Vaskulitis. Über die Indikationen zur Aufnahme können wir sicher später nochmal reden.
Mhm. Ja, danke, dass Sie die Inzidenzen da auch nochmal rausgesucht haben und die Fallzahlen an Ihrer eigenen Klinik. Da sieht man auch daran, dass es schon etwas Seltenes ist an so einer großen Klinik, an so einem großen geografischen Knotenpunkt, dass sich dann nur weniger als ein Fall alle paar Wochen vielleicht dann auch ansammeln. Das ist dann so, wenn man je nachdem, was für eine Schicht man aktuell hat, sieht man dann vielleicht doch mal 1-2 Jahre keinen so einen Patienten. Und in der Praxis ist es vielleicht noch weniger. Können Sie vielleicht noch mal so den klassischen, typischen Patienten charakterisieren, der mit welchen Kriterien aufschlagen muss, sodass dann bei Ihnen gedacht wird, ah ja, das könnte eben eine solche IgA-Vaskulitis sein.
Soll ich, Dominik, oder?
Ja, gerne, Toni.
Ja, wir haben übrigens heute am Mittagstisch erst darüber gesprochen, über die Möglichkeit im Podcast was weiterzugeben. Und es werde jetzt genau so machen, weil man eben im Podcast andere Dinge als jetzt vielleicht fixiert werden, schriftlich fixiert werden, weitergeben kann. Also die IgA-Vaskulitis, Purpura Schönlein-Henoch, ist eigentlich charakterisiert durch eine palpable Purpura. Was ist eine palpable Purpura? Man fährt sozusagen mit geschlossenen Händen über die Haut und spürt, dass hier eben über das Hautniveau ragen, wie es der Name schon sagt, vorhanden sind. Es kommt hier im Rahmen der granulozytären oder lymphozytären Invasion zu dieser klassischen Papelbildung. Das grenzt das Ganze ab von einer thrombopenischen Purpura. So, und jetzt ist hier nochmal die Botschaft. Im Grunde, die Klassifikationskriterien beinhalten nicht nur dieses Kriterium, sondern man sollte noch ein zusätzliches Kriterium haben, nämlich Bauchschmerzen, beispielsweise akute Bauchschmerzen oder eine Arthritis oder Arthralgien oder eine renale Beteiligung im Sinne einer Erythrozyturie oder Proteinurie oder auch einen histopathologischen Befund. Und dafür wurden dann auch Sensitivitäts- und Spezifitätskriterien erhoben. Jetzt ist es aber so, und jeder, der Purpura Schönlein-Henoch-Patienten schon gesehen hat, dass eben weder Bauchschmerzen noch Arthritis oder renale Beteiligung oder histopathologische Befunde vorhanden sein müssen. Mit anderen Worten, es gibt diesen isolierten Hautbefund, so dass man also mit einer klassischen palpablen Purpura im Bereich der unteren Extremitäten die Diagnose stellen kann. Und man muss jetzt da nicht ganz bigmesserisch an die Klassifikationskriterien herangehen und sagen, ich kann die Diagnose nicht stellen, weil zusätzliche Befunde fehlen. Also das Entscheidende bei der Diagnosestellung ist das spürbare Nachweis von Papeln im Bereich der Haut, der unteren Extremität.
Ja, das finde ich einen ganz wertvollen Tipp, weil ich das schon öfter auch mal gehört habe, dass dem einen oder anderen schon der Schrecken den Rücken runterlief, ob es irgendwie eine Meningokokkensepsis oder ähnliches ist, wegen der dann doch eindrücklichen Einblutungen da an den Beinen, sodass das, gut, das restliche klinische Bild ist ja dann doch auch unterschiedlich zwischen diesen Krankheitsbildern, aber dass man doch auch die Möglichkeit hat, durch Handauflegen und drüberfahren über die Läsionen, dass man da ein Gefühl bekommt, was man eben bei den klassischen Hämorrhagien nicht immer so hat.
Ja, finde ich auch einen sehr praktischen Hinweis. Und das ist genauso wie Sie sagen, dass man einfach hier deutlich mehr vermitteln kann oder ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern kann, als jetzt bei einem, ja, bei der niedergeschriebenen Leitlinie beispielsweise. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich für Medizinerinnen und Mediziner dann schon so ein bisschen diagnostischen Fahrplan, den man denen an die Hand geben muss beim Abklären bei Verdacht auf eine IgA-Vaskulitis. Was gehört denn hier dazu, was muss denn alles abgeklopft werden? Was kann man sich vielleicht auch sparen, was im so in der normalen Praxis vielleicht zu viel diagnostiziert oder abgenommen wird? Haben Sie da so einerseits einen Fahrplan, andererseits praxisrelevante Aspekte? Vielleicht Herr Müller?
Ja, gerne. Also wie Herr Rosbach sagte, die Diagnose ist eigentlich klinisch zu stellen und wirklich spezifische Parameter sind nicht bekannt. Man könnte natürlich annehmen, wenn die Erkrankung schon so heißt, kann ich auch mal IgA bestimmen und zumindest im nephrologischen Bereich ist in der Tat ein Teil der Patienten, also höher als in der Normalbevölkerung, haben ein erhöhtes IgA, aber dieses IgA ist weder diagnostisch wegweisend, noch ist es therapeutisch oder prognostisch irgendeine Bedeutung. Es geht bei der weitergehenden Diagnostik außerhalb der klinischen vor allem um die Abgrenzung von anderen Erkrankungen, indem man Blutsenkung, CRP-Gerinnung, indem man eine Sepsis oder eben eine Gerinnungsstörung oder was vorhin angesprochen wurde, Fordaus-Friedrichsen-Syndrom ausschließen möchte. Oder auf der anderen Seite mit einem Urinstatus, beziehungsweise wenn möglich mit der Urinmikroskopie, Eiweißbestimmung im Urin oder Messung der Nierenretentionsparameter, eine Nierenbeteiligung zu beweisen oder auszuschließen oder auch schon zu quantifizieren. Oder andere Formen der Vaskulitis, wie zum Beispiel Ana Anka, aber das ist, glaube ich, dann wirklich das klinische Bild und die Gesamtschau, ob man da wirklich im Labor noch weiter schauen muss. Also letzten Endes, wie gesagt, eine klinische Diagnose und die weitergehende Diagnostik, die dann auch noch durch einen Ultraschall vielleicht des Abdomens ergänzt werden kann, um eine Invagination auszuschließen. Vor allem auf der einen Seite um Ausschluss von anderen Erkrankungen, aber eben auch zum Beweis oder Quantifizierung von Vorliegen von Beteiligungen anderer Organe.
Ja, super. Danke für die Zusammenfassung. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, dass eben Diagnostik zwar notwendig ist, aber nicht um die Diagnose zu stellen, sondern um das Ausmaß vielleicht auch eingrenzen zu können und zu differenzieren. Bevor wir den Ball wieder zu Herrn Müller spielen und mehr auf die Nierenbeteiligung eingehen, fangen wir doch vielleicht erstmal mit dem typischen Bild des Kindes an, was auch über Bauchschmerzen klagt. Da kamen jetzt so ein paar Stichworte, aber vielleicht können Sie, Herr Rosbach, noch mal ein bisschen nennen, was denn so abdominell sich bietet, klinisch bei dieser Erkrankung, woran man denken sollte und wieso eben das Abdomen gründlich untersucht gehört bei allen Kindern, wo man diesen Verdacht hat.
Also das ist sicher ein zentrales Organ, was mit verfolgt werden sollte. Grundsätzlich muss man einfach davon ausgehen, es gibt so, man kann vielleicht fast die überwiegend beteiligten Organe sprechen, Zielorgane wäre zu viel gesagt, aber da haben wir eben den Bauch dabei, da haben wir, also kurzfristig haben wir den Bauch dabei, zum Teil Gelenke und langfristig die Niere, so in etwa. Grundsätzlich kann aber jedes Organ betroffen sein. Es gibt pulmonale Hämorrhagien, ZNS-Hämorrhagien oder es gibt auch Hodenbeteiligungen. Nur, dass man das sozusagen auch jeweils mit dem Hintergrund hat. Ganz grundsätzlich ist es so, dass so eine abdominelle Vaskulitis extrem schmerzhaft ist. Das heißt, charakteristisch sind eben hier einschießende, heftige Bauchschmerzen, die als Koliken imponieren können, zum Teil mit einer Hämochäzie einhergehen können, mit Erbrechen einhergehen können. Und entsprechend sollte man halt dann versuchen, jetzt das in einem Gesamtkontext zu sehen. Sprich, wenn man Hämorrhagien hat im Bereich der Extremitäten, ist es sehr naheliegend, diese Konstellation. Fieserweise gibt es aber auch den umgekehrten Fall, dass akute Bauchschmerzen vorhanden sind bei 10-20% und dann erst im Lauf der nächsten Tage eine Hautbeteiligung auftritt. So dass es sich manchmal lohnen kann, dass man diese Differentialdiagnose im Hinterkopf hat. In jedem Fall sollte man bei akuten Bauchschmerzen, wenn man an diese Erkrankung denkt, Ultraschall machen, weil es eben diese Komplikation der Invagination gibt und die muss dann gelegentlich auch devaginiert werden, hydrostatisch, zum Teil operativ, weil es eben sonst zu intestinalen Nekrosen kommen kann.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass die Kombination von Bauchschmerzen und Hauterscheinungen, dass das nicht immer gleichzeitig oder miteinander auftritt. Bringt es denn etwas, egal ob mit oder ohne Bauchschmerzen, die Haut zu biopsieren und das pathohistologisch nachzuweisen oder ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
Ja, also Letzteres muss man sicher jetzt in den Vordergrund stellen. Im Grunde ja, für die banale Erkrankung braucht man das nicht. Das ist, wie erwähnt, diese palpable purpura im Bereich der abhängigen Körperpartien. Es gibt aber Differentialdiagnosen, wie beispielsweise wir hatten vor 2 Jahren ein Mädchen, was eigentlich genauso da lag, mit petechialen, zum Teil mit palpablen Effloreszenzen. Und dieses Mädchen war allerdings älter, sie war adoleszent und sie hatte zusätzlich eine Livedo. Auch Bauchschmerzen, insofern hätte viel passen können, aber die war schon sehr krank, sodass wir dieses Kind biopsiert haben und letzten Endes hat sich dann eine Panarteritis nodosa herausgestellt. Also das wäre eine einfach sehr wichtige Differentialdiagnose. Dominik Müller hat vorher auch erwähnt, das Krankheitsbild der Anker-assoziierten Vaskulitis, was eben auch bei Adoleszenten gerne auftritt mit einer heftigen auch Nierenbeteiligung, aber auch pulmonalen Beteiligung. Auch da wäre es sinnvoll, dass biopsiert wird, um diese Vaskulitis näher eingrenzen zu können. Es gibt lupoid-ähnlich verlaufende Erkrankungen, wo es Sinn macht, überhaupt zu schauen, ob eine Vaskulitis da liegt oder ob möglicherweise auch eine Kollagenose vorhanden wäre. Grundsätzlich nein. Wenn Differentialdiagnosen da sind, ja, dann sollte man aber aufpassen, dass man das auch ganz gut plant. Nur nicht, dass man es einfach mit einer Stanze irgendwo versucht reinzustechen, sondern man sollte vorher Kontakt aufnehmen zum Pathologen. Man sollte schauen, dass diese Biopsie, dass die Lokalisation, die Effloreszenz relativ frisch ist. Sie sollte möglichst nicht nekrotisch sein, sprich überhäutet sein und dann auch ausreichendes Volumen, wir nehmen meist die 4 mm Stanze vorhanden sein und dann ist die Chance eben gut, vor allem mit einer engen Kooperation mit dem Pathologen, mit dem Dermatopathologen, dass man dann tatsächlich entsprechende Leukozytoklasien, sprich den Zerfall der Leukozyten im Paravasat nachweisen kann und möglicherweise auch tatsächlich IgA-Deposits, müssen entsprechende Färbungen gemacht werden.
Ja, das ist super. Das sollte man im Hinterkopf behalten, auch wenn es nur selten notwendig ist, dass wenn einem der Fall eben klinisch vielleicht doch nicht so typisch erscheint, dass das vielleicht eine wichtige Maßnahme ist, die man erwägen sollte. Kommen wir jetzt dann vielleicht zur Nierenbeteiligung. Jetzt haben wir vielleicht die Assistenzärztin oder Assistenzarzt, der in der Ambulanz schon ziemlich gut gearbeitet hat, schon gut nachgedacht hat, dass die Diagnose vermutlich die IgA-Vaskulitis ist, hat sich auch das Abdomen gründlich angeschaut, vielleicht sogar auch schon sonografisch und da nichts feststellen können und jetzt wandert der Gedanke weiter zur Niere. Wie wirkt sich dort die Beteiligung aus und welche diagnostischen Maßnahmen sollten ergriffen werden, um ja zu erkennen, ob es eine Beteiligung gibt und wie stark diese Beteiligung ist?
Dazu kann man natürlich sagen, es handelt sich ja um eine Vaskulitis. Und wenn man sich die Niere in dem Bereich so ansieht, dann ist ein Glomerulum, besteht ja aus einer einzigen Kapillarschlinge. Und dazu hat man in diesem Bereich eben noch ein fenestriertes Endothel, also der einzige Bereich fast im Körper, wo das Immunsystem mal unter das Endothel schauen kann. Einer der Gründe, warum die Niere so häufig betroffen ist bei vielen Autoimmunreaktionen. Bei der IgA-Nephropathie oder bei der Beteiligung der Niere bei der IgA-Vaskulitis kommt es darüber hinaus eben durch die aberranten IgA-Moleküle und die Bildung von IgG-Komplexen und deren Zirkulation und Ablagerung im Mesangium der Niere zu einer entzündlichen Reaktion, damit zu einer Fibrose, und durch die entzündliche Reaktion entstehen dann einfach Bereiche, in denen Eiweiß und Erythrozyten in den Baumannschen Kapselraum gelangen können und damit irgendwann im Urin auftauchen. Sie sprachen jetzt die Assistentin an, die schon hervorragend vorgearbeitet hat, hat sich die Haut schon angeschaut, hat sich schon mit dem Bauch befasst, hat sich mit der Anamnese des Patienten befasst. Da kann man die einfach mal die Eltern bitten, oder man kann fragen, wie war denn der Urin des Kindes, oder man kann natürlich auch einen Urin gewinnen und schaut sich den mal an. Ist der irgendwie auffällig? Hat man es mit einer Rotfärbung vielleicht zu tun, mit einer Braunfärbung? Schäumt der Urin vielleicht sogar oder sieht er aus wie immer? Das wäre schon mal ein einfaches Hinweiszeichen auf eine mögliche Hämaturie, wenn man sie sehen würde, eine Makrohämaturie, oder das Schäumen auf eine erhebliche Proteinurie. Der nächste Schritt wäre natürlich dann einfach einen Streifentest zu machen. Das wäre die schnellste und wahrscheinlich auch kostengünstigste, aussagekräftigste Variante. Und im Streifentest sieht man dann relativ schnell, habe ich eine Hämaturie dabei, Mikrohämaturie im Normalfall und vielleicht auch eine Proteinurie dabei, die im Weiteren natürlich quantifiziert werden kann. Wenn ich eine Urinmikroskopie zur Verfügung habe und damit firm bin, kann ich mir, falls vorhanden, natürlich auch die Erythrozyten im Mikroskop anschauen, unter dem Mikroskop, und sehe dann, habe ich eine glomeruläre Verformung, wie man so sagt, also diese typischen Mickey-Maus-Ohren, also Erythrozyten, die sich durch die glomeruläre Basalmembran durchgezwängt haben und dann in ihrer Form so kaputt sind, dass sie eben deutlich zu unterscheiden sind von osmotisch veränderten Erythrozyten. Damit hätte ich schon mal einen großen Schritt erreicht, denn damit hätte ich auch schon die renale Beteiligung entweder ausgeschlossen oder bewiesen, und sodass ich in weiteren Schritten dann das Ausmaß der renalen Beteiligung auch noch mir weiter angucken könnte. Einmal im Serum, einmal im Urin durch die Quantifizierung, und ich könnte natürlich auch, das ist ja, glaube ich, so ein häufiges, wenn ich schon mal dabei bin, das Abdomen zu schallen, kann man natürlich auch mal auf die Nieren schauen, und dann hat man eben im Falle einer mittleren Beteiligung bis ausgeprägten Beteiligung große echogenitätsangehobene Nieren, die ich aber im weiteren Verlauf dann mir im weiteren Verlauf dann aber auch nicht helfen werden, um es weiter klarzustellen. Das Gleiche habe ich wahrscheinlich auch beim hämolytisch-urämischen Syndrom oder anderen Glomerulonephritiden. Das ist das, was ich initial machen kann.
Darf ich mal ganz kurz noch eine Sache zwischenfragen, die mir gerade nur einfällt? Ist es denn so, dass wenn initial die Niere nicht beteiligt ist, dass man sagen kann, super, keine Nierenbeteiligung, oder gilt es dann auch, da ein gewisses Auge noch etwas länger drauf zu haben, um mitzubekommen, falls später noch eine Beteiligung auftritt? Ist das überhaupt möglich?
Ja, wir empfehlen eigentlich immer die Beobachtung des Kindes und in Abhängigkeit vom klinischen Verlauf der Haut oder der abdominellen Beteiligung durchaus noch ein- oder zweimal den Urin zu kontrollieren. Wenn man einen Urin gewonnen hat, den kontrolliert hat im Verlauf einer Woche oder sogar zwei Wochen, dann ist meistens nicht mehr damit zu rechnen, dass hier noch signifikante Veränderungen auftauchen. Was problematischer ist, vielleicht ist das auch ein Teil Ihrer Frage gewesen, wenn ich eine initiale leichte Beteiligung habe, dann sagt mir das noch nichts über das zukünftige Ausmaß der renalen Beteiligung. Eine eine deutlich ausgeprägte Nierenbeteiligung ist natürlich ein eher schlechteres Zeichen als eine initial milde ausgeprägte Beteiligung. Aber die milde Beteiligung kann durchaus noch deutlich schlimmer werden und auch länger verlaufen, als man es initial ansehen mag. Und daher auch unsere Empfehlung bei Beteiligung eine längere fristige Beobachtung des Patienten.
Also auch wenn ich schon mit Therapie begonnen habe, auch dann kann die Niere noch mal schlechter werden?
Auch das sieht man. Aber hier führen für uns meistens immer so diese gesamte Klinik des Patienten, wenn die Hautefluoreszenzen verschwinden und ich habe noch keine Nierenbeteiligung, dann ist es fast ausgeschlossen, dass da noch mal eine Beteiligung kommt.
Okay. Ja, schön, das von dem Nephrologen zu hören alles, weil das ist, dann wird es zu so einer sehr runden Sache. Apropos Nephrologen, ist das dann der Moment, wo ich einen Spezialisten oder eine Spezialistin aus der Nephrologie, Kindernephrologie hinzuziehen muss als Nicht-Nephrologe oder kann ich auch eine milde Nierenbeteiligung selbst managen?
Selbstverständlich kann man das auch selbst managen. Ich denke, worum es uns geht, ist eigentlich Red Flags sind eine ausgeprägte Proteinurie zu Beginn, eine Makrohämaturie, eine eingeschränkte Nierenfunktion und damit einhergehend ein erhöhter Blutdruck. Oder, und das ist das andere, eine Nierenbeteiligung, die im Verlauf nicht weniger wird, die auch nach Verschwinden der Hauterscheinungen, aller anderen Erscheinungen immer noch persistiert. Das heißt, eigentlich gibt es zwei Sachen. Einmal eine ganz schwere ausgeprägte Beteiligung am Anfang und das andere eine persistierende, vielleicht nicht ausgeprägt schwer, aber dennoch moderate Nierenbeteiligung. Das sind so die beiden Sachen, wo wir uns wünschen würden, involviert zu werden.
Mhm. Vielleicht, um das noch abzurunden, jetzt die erstmal letzte Frage in Richtung Niere. Wann müssten wir an eine Nierenbiopsie denken? Da sind wir natürlich nicht mehr ohne Nephrologen unterwegs, aber was wären da so für Sie Kriterien?
Die Kriterien lassen sich dann, glaube ich, gut quantifizieren, dass man sagt, wenn wir initial eine große Proteinurie haben, also 1 oder 2 Gramm pro Gramm Eiweiß pro Kreatinin, eine Makrohämaturie dabei, und oder eben die Einschränkung der Nierenfunktion, dass wir vielleicht in der Biopsie eine rapid progressive Glomerulonephritis erwarten würden. Das ist ein Fall, wo man auch kurzfristig, und das hat, glaube ich, der Martin Pohl auch nochmal ganz gut formuliert in den Leitlinien, dass man da auch kurzfristig innerhalb von Tagen biopsieren sollte, weil hier droht in der Tat die Nierenfunktion auf dem Spiel zu stehen. Oder, zweiter Punkt, wie ich vorhin erwähnt habe, wenn man eine moderate Nierenbeteiligung hat von einer Proteinurie von unter 1 Gramm, die aber auch im Verlauf von Wochen bis Monaten einfach nicht verschwindet, auch dann wäre eine Nierenbiopsie zur Veränderung der therapeutischen Strategie notwendig.
Apropos therapeutische Strategie, Herr Hosbach, wie sieht es denn aus mit den medikamentösen Optionen, die wir haben? Gibt es da eine ganze Bandbreite an Medikamenten, die uns zur Verfügung stehen, oder ist das eher schmal, was uns da vorliegt? Können Sie uns da einen Überblick geben?
Ja, also das ist jetzt eine ganz spannende Frage natürlich. Zum einen im Hinblick auf die Nierenprotektion, das darf Dominik Müller nachher nochmal im Detail, denke ich, so ausführen. Vielleicht nur so viel vorneweg, dass es also bis heute keine klaren Daten gibt, dass man jetzt nierenprotektiv behandeln könnte. Daten sind ein bisschen heterogen, aber summa summarum, und so haben wir uns auch in den Leitlinien dazu festgelegt, dass es keinen Sinn macht, Cortison zu geben, um die Nierenschädigung langfristig zu vermeiden. Punkt 1. Punkt 2, jetzt die akute Situation ist ja so, dass man, wir hatten vorher von Bauchschmerzen, von akuten Bauchschmerzen gesprochen, die sind schon sehr heftig und man kann jetzt mit physikalischen Maßnahmen arbeiten und mit Paracetamol und so weiter und so fort, aber so ein Kind, was heftig Bauchschmerzen hat, wird tatsächlich vom Cortison profitieren. Das sieht man individuell und man kann es aber auch in Studien nachweisen, dass Cortison ganz eindeutig zu einer Schmerzreduktion führt, sowohl in der Intensität, in der Dauer und auch dazu geführt hat, dass weniger häufig operiert werden muss, was eine Divagination anbelangt. Das bedeutet, bei akuten Bauchschmerzen sollte man diesen Patienten jetzt wirklich keine schmerzlindernde Maßnahme, sprich in dem Fall eine kurzfristige Cortisontherapie, vorenthalten. Der andere Aspekt ist, dass man natürlich dann auch weiterverfolgen sollte, wenn jetzt tatsächlich jemand Cortison bekommen hat. Dosierung ist ja 1 bis 2 Milligramm pro Kilo Prednisolon in einer Maximaldosierung von 80 Milligramm. Dennoch, so ein Patient muss ja nicht zu 100% ansprechen. Das heißt, auch hier kann eine Invagination auftreten. Es sind auch selten Einzelfälle beschrieben, wo auch Darmperforationen aufgetreten sind, auch unter Cortison. Also auch da sollte man dann entsprechende Bildgebung einleiten. Jetzt andere Lokalisationen wie eine Arthritis, die ist in der Regel gut responsiv auf NSAR, sprich Ibuprofen oder Naproxen beispielsweise. Da war dann immer die Frage, ja, macht es denn an der Niere was? Dominik, kannst du vielleicht auch nochmal im Detail zur Stellung nehmen? Wir hatten uns für die Leitlinie darauf geeinigt, dass es keine Probleme gibt im Hinblick auf die Nieren, auf eine Aggravation einer Nierenbeteiligung, wenn initial NSAR verabreicht werden. Anderes Problem sind die NSAR so ein bisschen, wenn jetzt eine massive Hämatochezie vorhanden ist, also Blut im Stuhl, da wäre man diesbezüglich ein bisschen vorsichtiger, würde eventuell auch auf Paracetamol ausweichen. Genau, das sind so eigentlich die bisschen umrissen, die organspezifische Therapie, wenn man so möchte. Es gibt jetzt bei refraktären Situationen, beispielsweise sehen wir immer wieder auch Patienten, die chronische Hautprobleme haben, die eben dann möglicherweise auch eine weitergehende Therapie benötigen. Hier haben wir zum Teil auch mit Cortison oder zum Teil auch sogar Cortisonstoßtherapie gebraucht. Es sind im Einzelfall auch gute Erfolge mit Colchicin zu sehen bei einer chronisch-kutanen refraktären Vaskulitis und im Weiterverlauf auch mit einer entsprechenden B-Zell-Blockade, CD20-Blockade mit Rituximab.
Mhm. Vielleicht, auch wenn das jetzt banal ist, nur um den Umkehrschluss nochmal zu machen, um das vollständig abzubilden, die reine kutane Beteiligung ohne weitere Hinweise auf Organmanifestation kann ich also durchaus auch einfach beobachten und habe hier keine Indikation, um Cortison zu geben.
Vielen Dank, dass Sie den Punkt nochmal erwähnen, weil ich war da nicht ganz vollständig. Sie haben recht, Herr Nami, normalerweise bei einer klassischen Beteiligung keine Steroide. Mhm. Einfach nicht notwendig, das heilt genauso schnell so ab. Aber es gibt in ein paar Prozent der Fälle, sehen wir immer wieder einmal im Jahr oder so, bullöse und Ekchymosen, also bullöse Effloreszenzen, wo es zu Blutblasen ähnlichen Effloreszenzen kommt oder schweren Ulzera teilweise. Da ist es in jedem Fall, also wir haben da immer mit Cortison behandelt, hier sind auch Einzelberichte vorhanden. Es gibt eine einzelne Analyse von Henner Morbach aus Würzburg, die damals systematisch Patienten untersucht haben. Also hämorrhagische Bulle sind schon, hier macht es schon Sinn, mit einer Cortisontherapie reinzugehen.
Ja. Mhm, Ja, super. Danke, dass Sie das noch ergänzt haben. Ich wollte eben auch vielleicht die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen bestärken, die dann vielleicht, nachdem sie so einen Patienten auch wirklich gründlich untersucht haben, Abdomen gut angeschaut haben, Urin mit untersucht haben, dass die dann auch entscheiden, das ist durchaus möglich, jetzt erstmal zuzuwarten, das Kind kurzfristig wieder zur Kontrolle einzubestellen, den Verlauf zu beobachten, ohne jetzt jedes Kind sofort zur stationären Aufnahme einzuweisen.
Definitiv, kann man nur unterstreichen.
Ja, gehen wir den Ball wieder an den Nephrologen. Wenn es jetzt um die Nierenbeteiligung geht, da sind ja durchaus andere Geschütze notwendig bei der Behandlung. Das geht schon sehr ins Expertendasein. Also ich glaube, das sollte definitiv dann in den Händen der Nephrologie oder Kindernephrologie liegen. Können Sie uns trotzdem, Herr Müller, einmal so einen Abriss geben, was uns da optional zur Verfügung steht? Und in welchen, welchen Fällen oder in welchen Schwierigkeiten?
Ja, also ich darf vielleicht vorwegschicken, wir sind alle sehr froh, dass das ist natürlich auch an Herrn Hausbach zu verdanken, dass diese Leitlinie IgA-Vaskulitis heißt. Denn wir hatten in der Tat, die Älteren werden sich noch erinnern, wir hatten die Purpura Schönlein Henloch im Kleinkindalter, junges Schulkindalter, und wir hatten die IgA-Nephropathie im jugendlichen Erwachsenenalter sowieso. Im Erwachsenenalter führt das nicht selten zur terminalen Niereninsuffizienz. Und dazwischen hatten wir irgendwie nichts Richtiges. Und wenn wir doch eine Art IgA-Nephropathie gefunden haben bei 10- oder 11-Jährigen, dann haben wir aus Verzweiflung das Ganze manchmal Purpura sine purpura genannt. Letzten Endes ist aber, und das ist auch dieser Leitlinie zu verdanken, das Ganze ist eine IgA-Vaskulitis vom ersten bis zum letzten Lebensjahr. Und das, um das Ganze kurz zu machen, das hilft uns natürlich auch jetzt. Wir brauchen keine getrennten Therapieschemata mehr. Natürlich müssen wir auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingehen und auch viele andere Sachen noch berücksichtigen. Aber da wir jetzt wissen, wir haben es mit der gleichen Erkrankung zu tun, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Therapieformen ein wenig über diese ganze dieses ganze Alter zu verteilen. Und da haben wir es mal wieder mit zwei Sachen zu tun. Nämlich einmal, wollen wir Symptome behandeln? Wollen wir die Proteinurie einschränken? Wollen wir die Hämaturie vielleicht so ein bisschen zurückdrängen? Wollen wir den Blutdruck behandeln? Oder wollen wir uns ein bisschen Richtung, sagen wir mal, zugrunde liegende Erkrankung begeben? Sprich, wollen wir eine immunsuppressive Therapie starten? Und das eine, man ahnt es schon, liegt etwas mehr so im milden Bereich. Eine Proteinurie, von der wir wissen, eine Proteinurie ist an sich nicht günstig für die Prognose einer Niere. Da arbeitet man dann eher mit einer RAS-Blockade und keiner Immunsuppression. Oder es gibt neuere Medikamente wie eben ein Extended Release Budenosid, was im Kolon freigesetzt wird, oder Sparsentan, ein kombinierter Endothelin- und Angiotensin-2-Rezeptor-Antagonist. Oder geht man auf die andere Seite und sagt, wir möchten immunsuppressiv arbeiten mit Steroiden, mit eventuell Azathioprin oder bei ganz schweren Fällen im Sinne einer rapid-progressiven Glomerulonephritis, wo wirklich die Nierenfunktion, das Nierenüberleben auf dem Spiel steht, mit Cyclosporin A und vor allem aber Cyclophosphamid in Verbindung mit Methylpred stößen. Viel weiter sind wir da immer noch nicht gekommen, aber wir wissen es mittlerweile, dass wir es besser verteilen können und kennen uns mit den Nebenwirkungen und Wirkungen über diesen ganzen Altersbereich einfach viel besser aus.
Ja, danke. Das ist sehr wertvoll, nochmal das herauszuarbeiten, dass es eben diese zwei Dinge gibt, an die man denkt, eben auch das zugrunde liegende Autoimmunphänomen, das man versuchen möchte einzudämmen, sobald man entweder bei milder Form das Gefühl hat, man kriegt es trotzdem nicht in den Griff, und bei schweren Formen da schnell dran denken sollte, dass es nur nicht nur um die symptomatische Behandlung, sondern auch die ursächliche geht. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt einmal so ganz schnell durchgeritten durchs Thema, haben aber insgesamt einen sehr, sehr guten Überblick. Ich möchte aber Ihnen am Ende des Podcasts immer auch nochmal die Möglichkeit geben, falls Sie nochmal einen Tipp haben oder so eine Sache, wo Sie denken, also wenn ich jetzt irgendwie das Sprachrohr mal habe, alle niedergelassenen oder jungen Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, diese Take-Home-Message ist mir immer sehr wichtig in meinen Fortbildungen, dann dürfen Sie die hier an dieser Stelle doch sehr gerne auch nochmal an das Publikum richten.
Toni.
Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man nach einer palpablen Purpura sucht. Die Kinder sollten nicht zu krank sein, sollten in das Altersfenster passen von 3 bis 10 Jahren. Sobald irgendwas atypisch ist, macht es Sinn, so wie Sie, Herr Nami, schon angesprochen haben, dass man das Kind nochmal einbestellt. Wenn ein Kind sehr krank erscheint, macht es Sinn, dass man das auch mal vorstellt. Genau, ich könnte vielleicht auch noch darauf hinweisen, zu guter Letzt, dass Dominik Müller, Martin Pohl und ich die Handlungsanweisung, so heißt es, für die Monatsschrift verfasst haben und dass die in den nächsten Wochen sicherlich erscheint, so dass man hier nochmal in komprimierter Form über das, was wir gerade gesprochen haben, in einer schönen Übersicht nachlesen kann.
Super, das ist ein toller Hinweis. Augen also auf, wer die Moki erhält, da mal reinzuschauen. Herr Müller, haben Sie noch letzte Wort?
Ja, vielleicht allgemein. Natürlich, es ist die häufigste Vaskulitis im Kindesalter. Und da die Niere hervorragend vaskularisiert ist, wie viele andere Organe auch, aber Anschluss ans Urosystem hat, ist es nicht verwunderlich, dass man häufig eben eine Mikrohämaturie misst und man oftmals eben auch nicht weiß, aufgrund der etwas unklaren Prognose, wie es weitergeht, was soll ich damit tun? Und insofern vergibt man sich nichts, wenn man zuwartet zunächst und kontrolliert unter Urinkontrolle. Und vielleicht, wenn es eine deutliche Zahl von Wochen, Monaten, sagen wir mal 3, überschreitet, dann zum Nephrologen überweist. Aber man kann den Eltern eben auch sagen, man vergibt sich nichts, wenn man das früher getan hätte, sondern diese Erkrankung ist eine Erkrankung, die verläuft, insbesondere wenn es chronisch ist, über Monate bis Jahre und es gibt da erstmal im normalen Ausmaß keinen Grund, in Panik zu verfallen.
Super. Herr Horsbach, Herr Müller, wir bedanken uns bei Ihnen beiden für ja nicht nur Ihre Mühen, die Sie natürlich in die Leitlinie gesteckt haben, sondern auch nochmal heute hier, das darf man auch erwähnen, nach Feierabend Ihre Zeit ja aufgebracht haben, um in diesem Podcast da nochmal diesem Thema einen ja Rahmen zu geben. Wir hoffen, dass diese Episode viel gehört wird von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir werden in den sogenannten Shownotes natürlich auch nochmal die Leitlinie verlinken. Also gerne runterscrollen in der Podcast-App des Vertrauens und da nochmal draufgehen. Sie abspeichern, sie im Hinterkopf behalten für die Situation, wenn sie doch mal eintritt. Ich finde, die ist ja sehr gelungen, dadurch, dass sie auch sehr übersichtlich ist und man schnell zu den Punkten kommt, die einen im Einzelfall interessieren. Also da nochmal ganz klar bitte dran denken. Ansonsten verweisen wir auf unsere anderen Episoden, anderen HFM-Experten-Episoden mit unseren anderen Interviewgästen zu ganz wichtigen Leitlinien und freuen uns auf viele weitere solcher Episoden. Verbleiben mit besten Grüßen an alle Hörerinnen und Hörer und hören uns beim nächsten Mal. Danke an Sie beide auch nochmal.
Danke auch.
Dank an Sie beide. Dankeschön. Auf Wiederschauen. Ciao.
Danke. Tschüss.
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 Ciao.